All right, we have been looking in Hebrews chapter 6.
Wir befinden uns gerade in Hebräer 6, Vers 4 und 5 und sind damit in der zweiten Studienhilfe auf Seite 8 angelangt. Wir beschäftigen uns mit Menschen, die 5 Erfahrungen gemacht haben. Jede einzelne dieser Erfahrungen ist meiner Meinung nach in gewissem Maße übernatürlich. Erstens, sie sind übernatürlich erleuchtet worden, Jesus ist ihnen offenbart worden, die Bibel ist für sie zu einem lebendigen Buch geworden. Zweitens, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Das ist meiner Meinung nach Jesus selbst. Drittens, sie haben Anteil am Heiligen Geist bekommen. Sie haben eine direkte und persönliche Beziehung zu zwei Personen, Jesus Christus, dem Sohn Gottes, und dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes. Viertens, sie haben das gute Wort Gottes geschmeckt. Hier steht das griechische Wort Rhema, das Wort, das lebendig, wirksam und persönlich ist. Es ist nicht nur Theologie, sondern sie haben erkannt, was es heißt, dass Gott direkt und individuell durch sein Wort zu ihnen spricht. Fünftens, sie haben, wie ich meine, durch den Heiligen Geist die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Ich glaube, dass wir durch die übernatürliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist in das nächste Zeitalter emporgehoben werden. Wir bekommen einen Vorgeschmack darauf, wie es sein wird, wenn wir total im Geist leben und einen verherrlichten Leib haben werden. Das Tragische und Ernste an der Angelegenheit ist, dass der Autor des Hebräerbriefs sagt, dass es für Menschen, die all diese Erfahrungen gemacht haben und sich dann bewusst davon abwenden, nichts mehr gibt, was irgendjemand für sie tun könnte, um sie wieder zur Buße zu erneuern. Sie haben die Fähigkeit, Buße zu tun, verloren. Ich möchte nicht darauf herumreiten, aber ich glaube, ich erwähnte bereits in der letzten Lehreinheit, dass ich persönlich schon mit Menschen zu tun hatte, die meiner Auffassung nach in diese Kategorie fielen. Ich möchte jedoch dazu sagen, dass letztendlich nicht ich der Richter bin, sondern Gott. Wenn wir die Fähigkeit zur Umkehr verloren haben, gibt es für uns keinen Weg mehr zu Gott, denn ohne Buße können wir nicht zu Gott zurückkommen. Sehen wir uns kurz Hebräer 12, 15 bis 17 an. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das bereits angesprochen haben, aber es heißt hier mitten im Satz: Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige. Und die vielen, es heißt nicht so viele, sondern die vielen, durch diese verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Hiermit ist jedoch, wenn man sich das Geschlecht des griechischen Wortes ansieht, der Segen gemeint und nicht der Raum zur Buße. Der griechische Urtext macht deutlich, dass er den Segen suchte und nicht den Raum zur Buße. Es gab für Esau keinen Weg zurück. Als er sein Erstgeburtsrecht verkaufte, war dies eine endgültige und unwiderrufliche Transaktion. Der Autor des Hebräerbriefs sagt: Achtet darauf, dass niemand unter euch das tut, nämlich das Ewige für das Fleischliche und das Zeitliche aufzugeben. Ich muss darauf hinweisen, dass Esau sich nach den Maßstäben des Leibes Christi unserer Zeit in vielen Gemeinden für eine Mitgliedschaft qualifiziert hätte. Er war kein Hurer, und es ist deshalb umso erstaunlicher, dass er mit diesen in einem Atemzug genannt wird. Aber er war jemand, der das Ewige, die Reichtümer Gottes, nicht zu schätzen wusste. Wenn es etwas gibt, das Gott letztendlich nicht tolerieren kann und tolerieren wird, dann ist es die Verachtung seiner ewigen Reichtümer. Ich denke, das ist das eigentliche Problem. Wir können Menschen sein, die nicht gerade umgänglich sind, was einige von uns ja sind. Wir können auch Fehler machen. Doch solange wir zu schätzen wissen, was Gott uns anbietet, wird Gott weiterhin an uns arbeiten und handeln. Er wird uns durchbringen. Aber wenn wir einfach nur sagen, das kümmert mich eigentlich nicht so, es gibt andere Dinge im Leben außer dem, was Gott mir anzubieten hat, dann scheint mir, dass wir uns in große, große Gefahr begeben. Wie ich die Bibel verstehe, ist der Heilige Geist der Einzige, der uns zur Buße führen kann. Ohne den Heiligen Geist sind wir nicht in der Lage, Buße zu tun. Das ist mein persönliches Verständnis. Deshalb sagt Jesus auch, wenn du den Heiligen Geist lästerst, kann Gott nichts mehr für dich tun. Nach ihm kommt nichts mehr. Wenn du ihn ablehnst, gibt es nichts weiteres mehr. Historisch betrachtet lehnte das jüdische Volk Jesus, den Sohn Gottes, ab. Dennoch schickte Gott ihnen den Heiligen Geist. Das ist erstaunlich. Doch als sie den Heiligen Geist ablehnten, konnte Gott nichts mehr für sie tun. Und wenn man sich die prophetischen Bilder von der Wiederherstellung Israels, vor allem im Propheten Sacharja, ansieht, stellt man fest, dass die erste Person, mit der sie in Kontakt kommen werden, nicht Jesus, der Messias, sein wird, sondern der Heilige Geist. Ich möchte dies ganz besonders betonen. Unser Umgang mit dem Heiligen Geist bestimmt über unser Schicksal. Wir können nicht den Heiligen Geist vor den Kopf stoßen und erwarten, dass es uns dennoch gut geht. Er ist der Herr. Gehen wir nun zurück zu Hebräer 6. Als nächstes folgt ein Bild aus der Landwirtschaft, und Landwirtschaft ist nicht gerade meine Stärke. Als ich 1957 nach Ostafrika ging, um Rektor einer Ausbildungsstätte für afrikanische Lehrer zu werden, stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass von mir erwartet wurde, dass ich meine Studenten auch im Bereich der Landwirtschaft unterweisen könnte. Ich hielt mich dafür nicht für geeignet. Ich stellte fest, dass dies jedoch gar keine so unüberwindliche Hürde war. Es ging darum, dass man den Boden bestellt, Setzlinge in einer Reihe einpflanzt, bestimmte Abstände zwischen den Pflanzen lässt, mit Dünger oder Mist düngt und mulcht. Und als ich diese 5 oder 6 einfachen Regeln erlernt hatte, war ich auch noch Lehrer für Landwirtschaft geworden. Ich möchte nur, dass ihr wisst, wer euch heute in diesen Dingen unterweist. Vers 7. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Aber das Land, das Dornen und Disteln hervorbringt, wird verworfen und ist dem Fluch nahe, an dessen Ende die Verbrennung steht. Bedenkt bitte, dass Dornen und Disteln ein Kennzeichen für einen Fluch sind. Ihr wisst das, aber ich möchte es anhand der Schrift nochmal bekräftigen. Merkt euch Hebräer 6 ein und schlagt kurz 1. Mose 3, 17 und 18 auf. Hier lesen wir, was Adams Sünde und Ungehorsam nach sich zog. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Hier sehen wir, dass Dornen und Disteln mit dem Fluch Gottes im Zusammenhang stehen. Und wo Dornen und Disteln sind, folgt in letzter Konsequenz die Verbrennung. Hier, in Hebräer 6 ist ganz besonders von einem Erdboden die Rede, der sorgsam bebaut wurde und häufig Regen hatte. Wenn er dennoch nichts anderes als Dornen und Disteln hervorbringt, bleibt nur noch eine letzte Lösung übrig, nämlich die Verbrennung. Das wird auf das Leben eines Christen angewandt. Wenn wir bebaut und kultiviert worden sind, wenn wir den Regen des Heiligen Geistes empfangen haben, wenn wir jede Gelegenheit gehabt haben, und Gott nach alledem in uns nichts anderes vorfindet als Dornen und Disteln, sind wir ganz nahe dran, verworfen zu werden. Ich höre immer wieder, wie sich Menschen darüber beklagen, wie die Welt mit ihnen umspringt, ja manchmal auch darüber, wie der Leib Christi oder Pastoren mit ihnen umspringen. Ich denke da an niemand Speziellen, Auch Mitglieder meiner Familie haben manchmal in einer Art und Weise mit mir gesprochen, dass der Schluss nahe lag, dass sie der Auffassung sind, sie wären nicht fair behandelt worden und hätten nicht genügend Chancen bekommen. Und wenn jemand von euch meint, er hätte noch nie eine faire Chance bekommen, dann glaube ich, dass du wahrscheinlich weit mehr Gelegenheit hattest, Gutes zu tun, als 95% aller anderen Menschen auf der Welt. Wenn du keine faire Chance bekommen hast, dann bekommt niemand eine faire Chance. Also sei vorsichtig, wenn du so etwas sagst. Wir machen nun weiter in Hebräer 6. Der Autor sagt in Vers 9 nach all diesen sehr, sehr ernsten Warnungen: Wir aber sind im Hinblick auf euch, Geliebte, überzeugt von Dingen, die besser und zum Heil dienlich sind, auch wenn wir so reden. Mit anderen Worten, wir konfrontieren euch mit diesen ernsten Warnungen, aber wir vertrauen darauf, dass sie im Grunde eigentlich niemand benötigt. Vers 10: Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr seinem Namen gegenüber gezeigt habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und weiterhin dient. Ich halte das für eine sehr wichtige Passage. Ich denke, dass wir uns in gewisser Weise bei Gott ein Guthaben ansparen können. Ich denke, dass wir uns so verhalten können, dass wir in einer Zeit der Schwäche oder Not, in der wir Gottes Barmherzigkeit ganz besonders brauchen, eine Art Guthaben haben, von dem wir dann etwas abheben können. Ich denke, das ist die Bedeutung dieser Passage. Besonders beeindruckt mich dabei die Art und Weise, wie wir uns dieses Guthaben ansparen können. Ist euch das aufgefallen? Was haben diese Menschen dem Autor zufolge getan, weshalb Gott ihnen gegenüber sehr gnädig sein wird, wenn sie in der Zukunft einmal seine Gnade brauchen werden? Sie haben Gottes Volk gedient und sind den Glaubensgeschwistern in ihren Nöten begegnet. Das ist ein Punkt, den wir alle uns zu Herzen nehmen müssen. Wie Gott uns einschätzt, hängt im hohen Maße davon ab, wie wir mit seinem Volk umgehen. Hierzu zwei Parallelstellen, die auch in der Studienhilfe vermerkt sind. Zunächst Psalm 112, wir lesen Vers 1, 3 bis 6 und Vers 9. Halleluja! Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat. Der ganze Psalm beschreibt den Mann, den Gott segnet. Er erklärt auch, warum und wie Gott ihn segnet. Vers 3. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein, und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Er wird niemals vom Glauben abfallen. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis, er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Beachte diese drei Worte: gnädig, barmherzig und gerecht. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leid. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Vers 9: Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig, sein Horn ragt auf in Ehre. Was sieht man in der Beschreibung dieses Mannes, das ihm ganz besonders die Gunst und Barmherzigkeit Gottes zuteilwerden lässt? Ich würde sagen, es ist die Art und Weise, wie er die Armen und seine Glaubensgeschwister behandelt, die in Not sind. Und aufgrund dessen heißt es, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Es ist möglich, sich so zu verhalten, dass man richtig unerschütterlich wird. Und mir scheint, dass wir es nicht wirklich wertschätzen, welche Bedeutung Gott unserem richtigen Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern beimisst. Insbesondere, wenn sie in Not sind. Mir scheint, dass dies in gewisser Weise eine Garantie für dich selbst ist. Ich hoffe, dass ich dies nicht falsch darstelle. Es gibt noch eine weitere Bibelstelle aus Prediger 11, die mir seit Jahren sehr plastisch vor Augen steht. Prediger 11, 1 und 2: Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Ich muss sagen, dass ich dieses Wort in meinem Fall in den vergangenen Jahren im geistlichen Bereich sehr häufig bewahrheitet hat. Ich habe gepredigt, ich habe Kassetten verschickt, ich habe Bücher geschrieben, Ich habe sie gewissermaßen auf die Wasserfläche hingeworfen. Und seit ein paar Jahren kommen sie zu mir zurück. Fast überall, wo ich predige, kommt jemand auf mich zu und sagt: Bruder Prince, im Jahr 1969 predigten Sie da und da, das hat mein Leben verändert, ich bin seither ein ganz anderer Mensch. Ich weiß nicht, ob ich dafür einen Zeugen brauche, aber Ruth könnte das natürlich bezeugen. Wo ich auch hingehe, treffe ich solche Menschen, Menschen, an die ich mich gar nicht mehr erinnere. Das ist wie das Brot, das ich auf die Wasserfläche hinwarf, und jetzt kommt es allmählich wieder zu mir zurück. Es ist wirklich eine sehr gesegnete Erfahrung, wenn man erlebt, wie dieses Brot zu einem zurückkommt. Der nächste Vers: Gib Anteil 7 anderen, ja sogar 8, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Versteht ihr den Zusammenhang? Denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Wie ich es verstehe, steht 7 für die Pflicht und 8 dafür, dass man etwas über die Pflicht hinausgeht. Also, gib, was deine Pflicht ist, und geh dann noch etwas darüber hinaus. Warum sagt das Wort dann, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird? Weil du vielleicht eines Tages Barmherzigkeit brauchst und Gott irgendwo die Taten der Barmherzigkeit vermerkt hat, die du selber getan hast. Die Bibel sagt: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Ich würde wirklich sagen, jemand handelt sehr stark in seinem eigenen Interesse, wenn er barmherzig ist, denn es wird auf ihn zurückfallen. Ruth und ich lesen gerade den Jakobusbrief, wo es heißt: Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Wie ich es sehe, gibt es in gewisser Weise eine Garantie im Wort Gottes, dass du bis ans Ende durchhalten wirst, dass Gott dich tragen wird, dass dir all diese Dinge, die wir eben in Hebräer 6 lasen, nicht widerfahren werden. Worin besteht diese Garantie? In der Art und Weise, wie du andere behandelst. Vor allem andere Gläubige, wenn sie in Not sind. Je länger ich lebe, desto mehr erfahre ich und erlebe ich, dass die Prinzipien Gottes funktionieren. Als junger Prediger kann man über Menschen herziehen, mit ihnen hart ins Gericht gehen und sagen: Was der Mensch sät, das wird er ernten, und wenn du auf das Fleisch säst, wirst du auch vom Fleisch ernten. Du kannst sie regelrecht bedrohen. Heute bedrohe ich die Menschen nicht mehr. Ich bin viel zu sehr von diesem Prinzip überzeugt, um sie zu bedrohen. Ich weiß, dass es so sein wird. Ich muss nicht argumentieren. Ich habe es viel zu oft erlebt. Was du säst, wirst du ernten. Mach dir keine Sorgen. Du brauchst nicht nachts wach zu liegen und bange zu sein und zu hoffen, dass es zurückkommen wird. Es wird zurückkommen. Du kannst dir sicher sein. Sähe das Richtige und du wirst das Richtige ernten. Sähe Rechtschaffenheit und ernte Barmherzigkeit. Genau das sagt diese Bibelstelle hier. Sähe Rechtschaffenheit und du wirst Barmherzigkeit ernten. Gut, wir müssen weitergehen. Warum müssen wir weitergehen? Nun, weil wir irgendwie zum Ende kommen müssen. Vers 11. Diese Passage besteht nur aus 2 Versen. Es ist die 3. Passage, die auf eine praktische Anwendung hinweist. Versteht ihr, wovon ich spreche? Schlagen wir noch einmal die erste Studienhilfe auf, ganz vorne. Auf Seite 6 findet ihr Bibelstellen, die ernste Warnungen enthalten. Es sind 5. 3 davon haben wir schon besprochen. Dann folgen Bibelstellen, die auf eine positive, praktische Anwendung hinweisen. 2 davon haben wir schon besprochen. Nun sind wir bei der 3. angelangt. Hebräer 6, 11 bis 12. Seid ihr dabei? Was heißt es hier? Welche Dinge brauchen wir? Eifer, Glaube und Geduld. Da wir gerade dabei sind, sehen wir uns noch die Bibelstellen an, die vergleichen und gegenüberstellen. Das ist in der ersten Studienhilfe auf Seite 7. Den ersten Vergleich zwischen den Engeln und Jesus haben wir bereits besprochen. Auch den Vergleich zwischen Mose und Jesus haben wir. Als nächstes kommt nun der 3. Vergleich zwischen dem levitischen Priestertum und dem Priestertum des Melchisedek. Werfen wir auch noch einen Blick auf die Lasst uns Bibelstellen auf Seite 8. Die ersten fünf haben wir bereits besprochen. Die letzte davon hatten wir am Anfang von Kapitel 6. Wir wollen uns der Vollkommenheit zuwenden. Nun, das war nur eine kurze Wiederholung und eine Standortbestimmung. Wir schlagen nun wieder die aktuelle, die zweite Studienhilfe auf. Auf Seite 9 folgt nun also die dritte Bibelstelle, die eine praktische Anwendung erforderlich macht. Ich sagte es bereits, aber es lohnt sich, es noch einmal zu wiederholen. Der Großteil des Hebräerbriefs ist Offenbarung. Er sagt uns Dinge, die wir nicht wissen würden, wenn Gottes Wort sie uns nicht offenbaren würde. Der ganze Themenbereich Hohepriester ist Offenbarung. Doch in all der Offenbarung erwähnt der Autor des Hebräerbriefs immer wieder wichtige Gesichtspunkte, wie diese Offenbarung praktisch anzuwenden ist. Vers 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch weiterhin denselben Eifer zum vollen Erhalt der Hoffnung oder zur Erfüllung der Hoffnung zeige bis zum Ende. Diese Wendung bis zum Ende taucht mehrmals auf. Sie ist so ein roter Faden, der sich durch den Hebräerbrief zieht. Weitergehen. Es gilt ein Ziel zu erreichen. Bleib nicht stehen. Vers 12. Damit ihr nicht faul seid. Ich hörte mich vergangene Woche im Radio predigen. Ich wies darauf hin, dass Christen bestimmte Sünden tolerieren und andere Sünden ablehnen. Trunkenheit lehnen sie ab, doch Faulheit tolerieren sie. Doch wenn man sich die Bibel ansieht, stellt man fest, dass sie mit Faulheit weitaus strenger ins Gericht geht als mit Trunkenheit. Und ich denke, dass der Leib Christi manchmal, um die Wahrheit zu sagen, voll fauler Leute ist. Sie sind zu faul, um in der Bibel zu lesen und manchmal auch zu faul zu beten. Wir haben unsere vorgefassten Meinungen und erkennen gar nicht mehr, was die Bibel sagt, aber es heißt hier, seid nicht faul. Weiter in Vers 12, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Glaube und Ausharren. Jeder, der euch lehrt, der Glaube allein reiche aus, läuft Gefahr, euch in die Irre zu führen, denn wenn du Glauben hast, brauchst du als nächstes Ausharren. Beziehungsweise Geduld. Wäre es nicht schön, wenn wir das nicht brauchen würden, wie schön das doch wäre. Als Bruder Charles Simpson vor kurzem hier war, predigte er über einen Text aus Prediger. Damals war mir gar nicht bewusst, inwieweit er überhaupt relevant sei, glaubt mir. Aber ich habe es im Nachhinein erkannt. Es heißt in diesem Text, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang, besser langmütig als hochmütig. Da ich Menschen betreue, die im geistlichen Dienst stehen und auch ganze Gemeinden, stelle ich fest, dass eine Unmenge von Problemen auf Ungeduld zurückzuführen sind. Wir wollen zu schnell Resultate sehen. Wir sind hier und wollen dorthin. Aber wir sind nicht bereit, die einzelnen Schritte zu gehen, die dazwischen liegen. Das führt in eine Art Krise. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal etwas mit Schafen zu tun gehabt habt. Ich schon. Das überrascht euch vielleicht und das ist auch eine der weniger bekannten Episoden aus meinem Leben. Dabei ist mir eines aufgefallen, wenn man Schafe davon abhalten möchte, durch eine Lücke in der Hecke zu schlüpfen, weil man möchte, dass sie durch das Tor gehen, muss man vorausdenken. Man muss wissen, wo man sie entlang gehen lassen möchte, noch bevor sie wissen, wo sie gehen. Und wenn man das nicht tut, schlüpfen sie durch die Hecke. Ich habe auch festgestellt, und diese Information ist kostenlos, dass es in jeder Herde Schafe gibt, die immer durch das falsche Tor wollen. Ich beziehe mich dabei natürlich nicht auf Menschen, sondern nur auf Schafe. Aber das ist eine Tatsache. Ich lernte es, auf diese Schafe ein Auge zu haben, und sobald ich sah, dass sie in die falsche Richtung gingen, hielt ich sie davon ab. Meistens zumindest. Eine weitere Aufgabe von mir war es, die Lücken in den Hecken zuzumachen. Denn wenn man diese Lücken nicht schließt, muss man ständig den Schafen hinterherjagen, durch diese entkommen. Ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht glauben können, aber das war meine Aufgabe, die ich eine Zeit lang ausführte. Ich weiß nicht, ob der Herr dabei in gewisser Hinsicht meinen zukünftigen Dienst im Blick hatte. Ich sage euch eins: Ungeduld kostet zu viel. Smith Wigglesworth sagte einmal, man könne in einem einzigen Temperamentsausbruch in 5 Minuten etwas verlieren, das man in 5 Jahren nicht mehr zurückbekommt. Vergesst also nicht, wir brauchen Glauben und Geduld. Wir werden in diesem Kapitel ein recht gutes Beispiel für Geduld finden. Das ist sogar gleich unser nächster Punkt, das Beispiel Abrahams. Wenn wir die Aufgabe hätten, so wie wir es mit unserem natürlichen Denken sehen, die wirklich großen Männer der Bibel herauszugreifen, frage ich mich, ob wir Abraham wirklich einen so hohen Rang eingeräumt hätten, wie Gott es tat. In Abrahams Leben ereignete sich nicht viel Dramatisches und in vielerlei Hinsicht gab es nur sehr geringe Resultate. Wir predigen oft darüber, dass man seine Familie in Ordnung haben müsse und so weiter. Das ist gut, aber Abraham hatte viele Probleme mit seiner Familie, ja sogar mit seiner Frau. Das soll für einige von euch eine Ermutigung sein. Ich glaube wirklich nicht, dass wir Abraham auch nur annähernd so hoch einschätzen würden, wie Gott es tat. An Abraham schätzte der Herr unter anderem dessen Geduld. Das ist für mich ein Segen, weil ich erkenne, wie sehr ich Geduld brauche. Und ich erkenne auch, wie groß der Lohn der Geduld ist. Ich möchte dieses Thema gerne verlassen, aber ich muss euch vorher noch warnen. Ihr könnt ungeduldig werden und Gott wird euch vergeben, aber ihr werdet einen Preis dafür bezahlen und, wie Bob Mumford sagt, nochmal um den Berg rumgehen. Machen wir weiter mit Vers 13. Denn nachdem Gott dem Abraham eine Verheißung gegeben hatte, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach: Segnend werde ich dich segnen und vermehrend werde ich dich vermehren. In manchen Bibeln heißt es, ich werde dich gewiss segnen oder ich werde dich gewiss vermehren. Ihr müsst verstehen, dass diese Redewendung aus dem Hebräischen kommt. Das Hebräische betont ein Verb, indem es dieses wiederholt. Beispielsweise in 2. Mose 15, 26, wenn du hörend hörst. Gott sagt also, segnend werde ich dich segnen und vermehrend werde ich dich vermehren. Im Original heißt es deinen Samen. Wenn es also im Deutschen heißt, ich werde dich gewiss segnen, ist das der Versuch, diese Wiederholung des Verbs wiederzugeben. Segnend werde ich dich segnen und vermehrend werde ich deinen Samen vermehren. Mir persönlich gefällt diese ursprüngliche Ausdrucksweise, weil sie eindringlicher ist. Das ist vielleicht kein gutes Deutsch, aber es trifft den Kern. Ein interessanter Aspekt, über den Ruth und ich seit einiger Zeit nachdenken, ist die Tatsache, dass ein Großteil des Neuen Testaments von Juden auf Griechisch niedergeschrieben wurde. Und obwohl sie Griechisch schrieben, denken sie wie Hebräer. Es wäre zu kompliziert, näher darauf einzugehen, aber man stellt dies immer und immer wieder fest. Die Sprache ist griechisch, doch das Denken ist hebräisch. Hier haben wir so ein Beispiel. Segnend werde ich dich segnen und vermehrend werde ich dich vermehren. Gehen wir kurz zurück zu der Stelle, an der dieser Segen ausgesprochen wird. 1. Mose 22, 15 bis 16. Das ist die Szene auf dem Berg Moria, wo Abraham die Anweisung bekommen hatte, seinen Sohn und Erben Isaak zu opfern. Er kommt an den Berg, geht hinauf, baut einen Altar, bindet Isaak auf den Altar, hebt das Messer und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Als Gott vom Himmel herab zu ihm spricht und ihm Einhalt gebietet. Wir werden nicht alles lesen, was Gott sagt. Wir beginnen mit Vers 15. Und der Engel des Herrn, und das ist kein gewöhnlicher Engel, meiner Meinung nach ist das die zweite Person der Dreieinigkeit, der ewige Sohn. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Segnend werde ich dich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Gott sagte, er werde Abraham segnen, aber seinen Samen, das heißt seine Nachkommen, vermehren. seinen Samen, seine Nachkommen, seinen Sohn und die Söhne seines Sohnes. Beachtet, was er vermehrte. Er vermehrte, was Abraham ihm dargebracht hatte. Du kannst etwas festhalten und es haben. Doch wenn du möchtest, dass Gott es vermehrt, musst du es loslassen. Was Gott vermehren soll, musst du ihm übergeben. Wenn du es nicht loslässt und es ihm nicht übergibst, kannst du es zwar behalten, aber es wird wie das Weizenkorn sein, es wird allein bleiben. Du hältst es fest in deiner Hand, es gehört dir, ganz allein. Du kannst damit tun, was du willst. Doch solange es in deiner Hand ist, wird nicht mehr daraus werden. Du musst es loslassen, es in die Erde fallen lassen, es aus deinem Blickfeld entschwinden lassen, es dort sein lassen, wo vielleicht sogar andere Menschen drauftreten. Und wenn du es losgelassen hast und Gott Zeit gehabt hat, daran zu wirken, wird aus diesem Samenkorn neues Leben hervorkommen. Aber nur, wenn du es losgelassen hast. Ich glaube auch nicht, dass dies im Leben der meisten Gläubigen nur einmal geschieht. Ich glaube, dass jede Phase unseres geistlichen Voranschreitens auch eine Phase ist, in der wir etwas loslassen und Gott übergeben. Segnend werde ich dich segnen und vermehrend werde ich dich vermehren. Kehren wir nun zurück zu Hebräer 6,15. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Sehen wir uns kurz dieses Ausharren, diese Geduld Abrahams an, und zwar nur die Zahlen über Abrahams Alter. 1. Mose 12,4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Die nächste Schriftstelle ist 1. Mose 16,16. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Es sind 11 Jahre von 75 bis 86, wobei wir 9 Monate für die Schwangerschaft abziehen müssen. Abraham wartete 10 Jahre lang und sah keinen Hinweis darauf, dass sich etwas bewegt hätte, woraufhin er die Sache selbst in die Hand nahm. Das Resultat war, so wie es immer ist, kein Isaak, sondern ein Ismael. Jedes Mal, wenn du die Dinge selbst in die Hand nimmst, machst du dir selbst Probleme. Wenn wir der Geschichte jemals eine Warnung entnehmen konnten, dann ist es diese. Denn 4000 Jahre später bereitet der Same Ismaels dem verheißenen Samen Abrahams immense Probleme. 4000 Jahre lang Probleme, weil er die Sache selbst in die Hand nahm und tat, was ihm richtig erschien. Er wartete 10 Jahre und dann sagte er, Gott tut nichts, also kann ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Sehen wir uns noch Kapitel 21, Vers 5 an. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Hier müssen wir nun von 86 bis 100 rechnen und wieder 9 Monate abziehen, also von 86 bis 99, das sind 13 Jahre. Abraham hörte nichts vom Herrn. Es waren 13 stille Jahre, weil er selbst die Initiative ergriffen hatte. Er brauchte 13 Jahre, um wieder zurückzukehren. Das ist wirklich eine sehr eindringliche Lektion für uns. Du kannst die Dinge selbst in die Hand nehmen, doch wenn du damit fertig bist, dann bitte Gott nicht, damit nach deinem Zeitplan weiterzumachen, denn das wird er nicht tun. Machen wir weiter. Wir sind wieder in Hebräer 6. Das waren die Verse 13 bis 15. Nun kommen wir zu den Versen 16 bis 17. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid zur Bestätigung ist für sie das Ende allen Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses, noch viel überschwänglicher demonstrieren wollte, mit einem Eid eingegriffen. Oder mit einem Eid garantiert. Ich bevorzuge jedoch die Übersetzung mit einem Eid eingegriffen. Er sagte, ich habe bei mir selbst geschworen, hier bin ich bin die Garantie. Vers 18. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott unmöglich lügen kann, einen starken Trost bzw. eine starke Ermutigung hätten. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die Hoffnung zu ergreifen, die uns vorgelegt ist. beschäftigen wir uns zunächst mit dem Thema Ermutigung. Schlagen wir Römer 15, 4 bis 5 auf. Das sind wirklich sehr schöne Verse. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, das heißt alle vorangegangenen Schriften, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Warum wurde die Bibel geschrieben? Zu unserer Belehrung oder Unterweisung und damit wir ermuntert würden und Hoffnung haben. Beachtet jedoch, dass die Hoffnung nur durch Ausharren kommt. Wir müssen dranbleiben. Dann sagt Paulus in Römer 15, 5, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch. Er ist der Gott des Ausharrens und der Ermunterung bzw. Ermutigung. Aber mir scheint, dass man diese Reihenfolge nicht umkehren darf. Wenn du die Ermutigung möchtest, dann brauchst du vorher das Ausharren. Er ist der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Nun haben wir noch etwas, das wir uns ansehen müssen. Gehen wir zurück zu Hebräer 6, 18. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott unmöglich lügen kann, einen starken Trost bzw. eine starke Ermutigung hätten. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die Hoffnung zu ergreifen, die uns vorgelegt ist. Das ist eine Metapher aus dem Alten Testament. Im Alten Testament floh ein Mensch, der in Gefahr war und eine Zuflucht suchte, zum Altar. Der Altar hatte an jeder Ecke ein Horn. Der Mensch ergriff so ein Horn des Altars. Und man kann sagen, dass man in Sicherheit war, sobald man so ein Horn des Altars ergriffen hatte. Niemand würde einen davon wegreißen. Sehen wir uns hierzu ein Beispiel aus 1. Könige 1,50 an. Adonija war der ältere Bruder Salomos, der versucht hatte, das Königreich unrechtmäßigerweise an sich zu reißen. Dieser Plan war vereitelt worden. Und nun hatte er das Gefühl, Salomo wolle sich an ihm rächen. Deshalb floh er zum Altar und hielt sich an dessen Hörnern fest. Wir lesen: Und Adonija fürchtete sich vor Salomo. Und er machte sich auf, ging hin und ergriff die Hörner des Altars. Das wurde Salomo berichtet, indem man sagte: Siehe, Adonija fürchtet den König Salomo. Und siehe, er hält die Hörner des Altars fest und sagt: Der König Salomo schwöre mir heute, dass er seinen Knecht nicht mit dem Schwert töten wird. Das ist das Bild. Der Altar und seine Hörner sind deine Zuflucht. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die Hoffnung zu ergreifen, die uns vorgelegt ist. Die Hoffnung ist wie die Hörner des Altars. Es ist das, was aus dem Ort des Opfers herauskommt, aber du musst dich daran festhalten. Lass es nicht los. Man muss sich das also so vorstellen, man läuft zum Altar, man kommt dort an und die Verfolger sind einem schon auf den Fersen. Man packt die Hörner des Altars und sagt: Ich lasse nicht mehr los, ich werde mich hier von nichts und niemandem wegreißen lassen. Ich denke, dieses Bild zeugt von Verzweiflung. Ich bin mir sicher, dass noch nie jemand von euch in einer solchen Situation war. Du weißt nicht mehr, wo du hingehen sollst und was du tun sollst. Du gehst einfach nur zum Altar und packst dessen Hörner und hältst dich daran fest. Das gehört zum geistlichen Leben dazu. Wenn dir so etwas widerfährt, darfst du nicht notwendigerweise davon ausgehen, dass es eine Katastrophe ist. Es ist schlicht und einfach etwas, das Gottes Volk widerfährt. Nun weiter zu Vers 19 und 20. In Vers 18 ist davon die Rede, dass man die Hoffnung festhält, die hier mit den Hörnern des Altars verglichen wird. Also unsere Zuflucht, von der uns niemand wegreißen kann, wenn wir uns daran festhalten. Als nächstes wird die Hoffnung noch in einem zweiten, sehr anschaulichen Bild dargestellt. Ich werde die Passage kurz übersetzen und dann kommentieren. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker für die Seele, der in das Innere des Vorhangs, also des zweiten Vorhangs, hineinreicht, wohin ein Vorläufer für uns hineingegangen ist, Jesus, der in Ewigkeit ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist. Für mich ist sehr viel in diesem Thema Hoffnung enthalten. Ich muss aufpassen, dass ich euch jetzt keine Predigt über Hoffnung halte.